ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Lena Kassel.
Ja, hallo, freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Du kommst jetzt, glaube ich, aus Berlin zu uns hier in den Südwesten. Wann warst du das letzte Mal hier?
Oh, schon ein bisschen länger her. Ich glaube, in der vergangenen Saison habe ich ein Spiel des VfB Stuttgarts begleiten dürfen. Da war ich hier und habe mich erstmal verlaufen an diesem wahnsinnigen Stuttgarter Bahnhof, der ja durchaus durch die Baustelle...
Kannst du dir vorstellen, das ist nicht das erste Mal.
Es ist ein bisschen ein Labyrinth, ja? Ich habe es geschafft.
Ja. Die Deutsche Bahn meint sowieso nicht so ganz gut mit dir. Ich habe gelesen, dass du neulich bei einem DAZN-Einsatz erst zur zweiten Halbzeit richtig starten konntest, weil dein Zug Verspätung hatte. Da ging es, glaube ich, für dich, das habe ich jetzt vergessen, aber du musstest irgendwo hinfahren.
So sieht's aus. Ich musste nach München, von Hamburg München. Ja. Das ist auch eine sehr lange Strecke. Ich möchte dazu sagen, bevor mich jetzt hier irgendwer verurteilt, die Lena ist ein bisschen zu spät losgefahren. Ich hatte einen 4-Stunden-Puffer eingeplant, liebe Freunde, und der hat trotzdem nicht ausgereicht bei dieser Deutschen Bahn. Ja. Man muss dazu sagen, bei DAZN haben wir das große Glück, dass man polyvalente Leute an die Mikros lässt. Also der Kommentator hat dann einfach moderiert und ich bin zur zweiten Halbzeit reingekommen.
Und das ging alles?
Das ging alles, reibungslos.
Jetzt gerade bei DAZN darf man aus dem Zug moderieren, das hätte ich auch schön. Ja, vielleicht erklären wir es kurz. Du bist Sportjournalistin, Fernsehmoderatorin, du bist Podcasterin auch. Und deswegen tourst du natürlich auch durch die Stadien, denn du machst zum Beispiel bei Prime Video die Highlight-Show, UEFA Champions League, aber bei DAZN eben auch Bundesliga. Eigentlich müssen wir gleich mit dieser Frage anfangen, die gleich reinkam. Warum müssen vor allem Fußball- und Sportreporter immer so schreien? Das fragt SWR1-Hörerin, die sich, oder ein Hörer, der sich Mim nennt. Ist das eine Kernkompetenz von dir?
Von mir nicht. Ich muss sagen, ich bin ja auch häufig eher im Studio und nicht im Stadion. Man muss dazu sagen, dass im Stadion natürlich auch eine Grundatmosphäre herrscht. Das ist ja auch was Tolles, ja. Es ist sehr laut. Mhm. Die Fans sind sehr laut am Schreien. Und dementsprechend neigt man natürlich da, wenn man das Spiel kommentiert oder moderiert, weil man so viel Lautstärke auf dem Ohr und in der Umgebung hat, dazu zu schreien. Was die Zuschauenden zu Hause, die auf der Couch sitzen, natürlich absolut nicht nachvollziehen können, weil da ist es primär ruhig im Wohnzimmer. Also ich glaube, das ist die erste Erklärung, die mir einfallen würde.
Also bei der Prime Video Highlight Show Champions League, da bist du im Studio.
Da bin ich im Studio in Köln sogar, ja.
Dann machen wir doch gleich mal ein bisschen Fußballtalk zum Anfang. Nur ein bisschen. Es bietet sich ja auch an, diese Woche war Champions League Viertelfinale, zwei deutsche Vereine. Gestern die Bayern gegen Inter Mailand ausgeschieden, 1-2 Niederlage im Hinspiel. Und jetzt reichte es nur für einen Unentschieden, Traum vom Finale daheim geplatzt. Fühlst du damit?
Total. Also ich habe wirklich ein sehr großes fußballromantisches Herz und diese ganze Geschichte mit dem Finale daheim und dann natürlich auch so ein bisschen, auch wenn er sie als solche nicht bezeichnet, der Farewell, also der Abschiedstour von Thomas Müller, der zur neuen Saison eventuell irgendein anderes Trikot tragen wird als das des FC Bayern. Und da gab es ja diese bittere Finalniederlage zu Hause 2012, wo Thomas Müller eben auch auf dem Feld stand und er hätte dieses Trauma bekämpfen können mit dem Finale daheim jetzt. Und ich muss sagen, mir hängt das noch ein bisschen nach. Ich mag das, wenn man im Fußball solche Geschichten hat, denn solche Geschichten schreibt eben nur der Fußball. Mich berührt das immer und ich hätte sehr gerne Thomas Müller im heimischen Stadion sich verabschieden lassen von den Fans. Das wäre sehr, sehr toll gewesen, glaube ich.
Das hätte er auch verdient gehabt. Ich meine, man muss ja sagen, es war jetzt sein letztes Champions League-Spiel, zumindest mal für die Bayern, soll im nächsten Jahr keinen Vertrag mehr bekommen und er ist ja wirklich in jeder Hinsicht irgendwie auch ein Unikat, dieser Thomas Müller.
Er ist irgendwie so entgegen der ganzen Fußballmoderne aktuell, weil er ist ein Spieler, der bisher nur bei einem einzigen Verein gespielt hat. Nur beim FC Bayern. Das haben nur ganz, ganz wenige Spieler geschafft. Und er ist natürlich auch jemand, der sehr, sehr transparent daherkommt in seinen Interviews, der sehr, sehr durchlässig noch ist. Den hörst du gerne zu. Der ist unkonventionell. Der drischt keine Phrasen. Ich glaube, da wird ein ganz, ganz großer Fußballer gehen. Für mich ist er eine lebende Legende und ich würde mir wünschen, dass er eben nicht in ein anderes Trikot schlüpft, sondern dass er eher beim FC Bayern in anderer Funktion bleibt. Ich habe ja schon die kühne These aufgestellt, dass er irgendwann entweder Trainer des FC Bayern wird oder Trainer der deutschen Nationalmannschaft.
Also Lena, immer wenn ich von Fußball anfange, ja, dann schlagen hier viele in der Redaktion, auch viele Hörer, die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, oh, der Typ hat doch gar keine Ahnung. Und du bist aber wirklich eine ausgewiesene Expertin in der absoluten Primetime des Fußballs. Darfst du dich aufhalten und auch reden? Wirst du trotzdem manchmal kompetenzmäßig angegangen, kritisiert?
Oh, da bin ich bisher relativ gut durchgekommen, glaube ich. Aber weil ich auch mich extrem gut vorbereite, weil ich glaube, das schon auch noch mal was anderes ist, als Frau in diesem ja doch noch sehr männerdominierten Bereich dann auch sich anzumaßen, eine Meinung zu diesem Fußball zu haben. Also nicht nur den Sport zu moderieren, sondern eben auch eine Einschätzung, eine Meinung zu diesem Sport zu haben. Das ist schon noch mal was anderes. Und von daher werde ich mich immer, egal wo ich hinkomme und eingeladen werde, sehr, sehr gut vorbereiten. Also nicht nur nochmal eine Schicht drauf schaffen, sondern eigentlich so 3-4 Schichten nochmal drauf schaffen, damit ich einfach möglichst wenig Angriffsfläche biete. Weil ich schon das Gefühl habe, wenn ich da als einzige Frau in der Runde sitze, und das bin ich in den meisten Fällen, dann spreche ich natürlich auch repräsentativ für alle Frauen. So ist nun mal dann doch auch die Herangehensweise bei vielen, vielen Menschen, die mich dann da wahrnehmen, dass es dann schnell pauschalisiert wird. Und dementsprechend muss ich einfach verdammt gut sein, um eben auch die Verantwortung für alle Frauen, die eventuell da auch nochmal hinkommen möchten, auch auszufüllen, ja.
Ziel könnte dann auch sein, dass da vielleicht irgendwann mal 2 Frauen und nur ein Mann in der Runde sitzen.
Oh, das wäre
so ein Fernziel für dich?
Ich glaube, wir müssen, wenn wir echte Diversität wollen, die Individualität von Frauen zulassen. Und dementsprechend darf es nicht nur einen Frauenplatz geben, sondern mehr als einen Platz für Frauen.
Warum du dich verantwortlich fühlst für andere Frauen, da kommen wir bestimmt noch drauf in der Sendung. Eins müssen wir vielleicht nochmal klammern. Fußball ist dein absoluter Lieblingssport. Also Skispringen moderieren oder so, das wäre für dich nur zweite Wahl.
Nee, weil ich hatte ja auch nie vor, irgendwas zu moderieren. Ich hatte nie vor, in irgendeiner Form vor einer Kamera zu stehen. Der einzige Grund, warum ich es dann doch gemacht habe, war der Fußball. So, also ich wurde irgendwann einmal vor eine Kamera gestellt. Das Format hieß Kickbox. Da sollte ich gegen Profifußballer in so einer kleinen Challenge antreten und mit ihnen Fußball spielen und nebenbei ein paar Fragen stellen. Und das war natürlich super. Ich so, ja gut, wenn da eine Kamera bei ist, machen wir das. Ich kann ja ein bisschen Fußball spielen und da ist ein Fußballspieler. Also da werde ich schon irgendwie durchkommen. Also für mich kam es eigentlich lange nicht in Frage, irgendwas anderes zu machen. Nabil, du wirst das Buch eventuell gelesen haben. Du weißt, ich bin dann irgendwann mal ein bisschen falsch vom Weg abgekommen.
Ich wollte gerade sagen, weil ich das Buch gelesen habe, du hast nämlich eins geschrieben über deinen Weg, weil der wirklich, wenn man so eine Frau sieht, junge, alte Frau, völlig egal, im Fernsehen, bei The Zone, macht Bundesliga, dann denkt man, ja, die ist da. Ne? Mhm. Wenig Menschen machen sich Gedanken über den Hintergrund. Und das ist bei dir ja schon so, erstmal Fußball. Ne? Du bist Fußballerin auch gewesen. Also ich spiele ganz gut Fußball, ist leicht untertrieben. Du warst nämlich ziemlich aktiv. Wo hast du denn deine Karriere begonnen?
Meine Karriere begonnen?
Also meine Fußballkarriere.
Also meine Fußballkarriere war eine semiprofessionelle Karriere, würde ich sagen. In der Regionalliga West beim SC Fortuna Köln, da war es das erste Mal außerhalb so des klassischen Amateurbereichs. Und ja, vielleicht habe ich schon auch so ein bisschen in Richtung zweite Bundesliga geschielt. Ich könnte jetzt so die ganz tragische Geschichte mit dem verletzten Knie, und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es sicherlich bis in die Bundesliga gegangen.
Gab es die denn?
So war es nicht. Ich musste Geld verdienen, und mit dem Fußballspielen habe ich kein Geld verdient, nicht einen einzigen Cent. Und dementsprechend musste ich mich irgendwann entscheiden, weil die Miete musste ja auch bezahlt werden und das Studium in irgendeiner Form auch finanziert werden. Und dementsprechend gab es für mich dann nur den Weg A oder den Weg B. Und der Weg A war irgendwie alles auf die Karte Fußball zu setzen, und der Weg B war, okay, eventuell die sicherere Variante. Und ich habe dann parallel bei der Sportschau gearbeitet, wo ja auch die Spiele dann am Wochenende waren, viel Wochenendarbeit, wo aber eigentlich dann meine eigenen Fußballspiele stattgefunden haben. Und dann musste ich mich entscheiden und habe mich dann für meinen beruflichen Weg entschieden und nicht für den fußballerischen.
Wenn man so eine starke, präsente Stimme wie deine vernimmt, dann vergisst man ja oft oder hat falsche Vorstellungen davon, wie hat das eigentlich angefangen? Bei dir war das wirklich auf dem Bolzplatz oder im Käfig, wie du es immer gerne geschrieben hast. Du hast nämlich gerade deine, ich will es nicht Autobiografie nennen, weil dafür ist es eigentlich noch zu früh, aber du hast deine Geschichte aufgeschrieben.
So sieht's aus. Das ist nämlich bei den allermeisten Leuten die erste Reaktion. Die fragen, was ist denn das für ein Buch? Ja, es ist nicht so richtig autobiografisch, aber irgendwie biografisch. Also es ist meine Geschichte. Und dann kommt immer so, ja, du bist ja erst 30. Also eine Autobiografie schreibt man vielleicht mit 60. Du bist doch gerade noch am Anfang deines Lebens. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gab es ein paar Geschichten, die erzählenswert sind. Also am Anfang, als der Verlag auf mich zukam, wollte ich gar kein Buch schreiben. Ich hatte gar keine Zeit. Im vergangenen Jahr war die Europameisterschaft in Deutschland. Ich wusste, ich werde sehr viel zu tun haben. Und dann hatte ich überlegt, ich glaube aber schon, dass es so ein paar Geschichten gibt, die erzählenswert sind und die vor allen Dingen eventuell eine Lebensrealität abbilden, die normalerweise vielleicht nicht so in der ersten Reihe steht und die vielleicht nicht so häufig erzählt wird. Also ich hatte nicht die besten Startvoraussetzungen, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Bildungsferne Familie groß geworden, keine hatte Abitur, ich hatte keine Vorbilder, ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Abitur, ich musste in 3 Nachprüfungen, also es war ganz, ganz, ganz entfernt von diesem Masterstudium, was ich dann absolviert habe und bei meinen Anfängen bei der Sportschau, das war eigentlich nicht vorstellbar und das war auch gar nicht mein Ziel.
Du hast das jetzt so im Schnellabriss alles mal eben kurz dargestellt, wie das bei dir ausgesehen hat, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, also was waren das für Härten, mit denen du da aufgewachsen bist?
Also ich glaube schon, wenn man in einem Haushalt groß wird, wo es nicht so die klassischen Vorbilder gibt, Mama macht das und Papa macht das und das ist total erstrebenswert, dann fehlt einem schon so eine Grundlinie, was man im Leben erreichen kann. Bei mir war die eine Maxime immer so, Lena, du musst Geld verdienen, so, und dir wird nichts geschenkt werden, so. Und ich glaube, da war wenig Idealismus, sondern viel Pragmatismus. Mhm. Und dann war es natürlich schon so, dass ich primär meine Zeit auf dem Fußballplatz verbracht habe. Das klingt jetzt so nach sehr viel Pathos und nach so sehr viel Romantik, aber das war wirklich so. Also ich habe wenig Zeit in der Schule verbracht später, vor meinem Abitur, sondern habe mich mit allem anderen beschäftigt, außer der Schule, weil ich erst auf dem Fußballplatz so richtig gemerkt habe, ja, das ist etwas, was mir Spaß macht und das ist etwas, womit ich mich identifizieren kann, was ich in der Schule zum Beispiel überhaupt gar nicht gefunden habe. Ich hatte da gar keine Anknüpfungspunkte. Die habe ich aber auf dem Fußballplatz gefunden. Und erst da war mir was wirklich wichtig. Und erst da hatte ich das Gefühl, da kann ich wirklich auch was verlieren. Und ich glaube, erst später im Verlauf, als ich dann mal reingeschnuppert habe bei der Sportschau, habe ich gemerkt, oh, du kriegst, also wenn du sagst, du arbeitest bei der Sportschau, gucken dich andere Augen an, als wenn du sagst, du arbeitest bei Rewe an der Kasse, wo ich vorher gearbeitet habe. Das sind unterschiedliche Reaktionen, die da auf dich treffen. Und ja, das tat gut.
Einer von vielen Jobs, die du dann später machen musstest, um, sag ich mal, dich über Wasser zu halten, weil du verschiedene Dinge gemacht hast. Ich glaube, studiert auch. Mhm. Hast aber auch gleichzeitig Fußball gespielt, sehr intensiv. Alles auch gleichzeitig?
Alles gleichzeitig. Also ich hatte phasenweise 4 Jobs und eine semiprofessionelle Fußballkarriere und mit 3 bis 4 Mal die Woche Training. Das war teilweise dann auch ein bisschen viel, wenn nicht sogar zu viel. Also ich bin irgendwann im Verlauf der letzten Jahre auch mal wirklich kapituliert gegen die Wand gefahren, wo ich erstmal dachte, hui, jetzt hast du dich ein bisschen übernommen, weil ich habe immer zu allem Ja gesagt als Nein, weil ich immer die Sorge hatte, wenn ich Nein sage, dann kommt das Angebot nicht mehr wieder. Dann wird mich nicht nochmal jemand fragen. Und ich glaube schon, dass das auch so eine Krankheit ist von Aufsteigerkindern, die das Gefühl haben, oh, ich habe eigentlich keine Daseinsberechtigung hier. Ich sollte eher mal Ja sagen. Weil eigentlich könnte es dann eventuell dazu führen, wenn ich Nein sage, dass da nicht nochmal was kommt. Und unter diesem Druck stand ich wirklich die letzten Jahre und stehe ich auch nach wie vor heute. Also das ist immer noch ein Problem, was ich habe, dass ich zu oft Ja sage anstatt Nein.
Mit dem Aufstieg kommt eben dieses Zugehörigkeitsgefühl. Da will ich auch unbedingt mit dir gleich noch mehr drüber reden. Ich frage mich nur, du hast gesagt, du warst ganz viel im Käfig, hast du es immer, also auf dem Fußballplatz einfach. Ne? Der war dann natürlich, du bist, glaube ich, auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Köln aufgewachsen.
Genau.
Hast du da auch dieses, ich gehöre hier eigentlich nicht dazu, Gefühl schon gelernt, also auch schon in der frühen Kindheit?
Ich muss sagen, es ist ja ein Grundbedürfnis, eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wo gehöre ich dazu? Das ist gerade für junge Menschen extrem wichtig, Anknüpfungspunkte zu finden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass auf dem Fußballplatz ich mich in irgendeiner Form fremd gefühlt habe, obwohl ich meist das einzige Mädchen war. Ich war halt damals schon echt gut. So. Und ich wurde dann halt auch akzeptiert im von dir auch schon angesprochenen Gummikäfig, wo eigentlich nur Jungs waren. Und da habe ich mich zugehörig gefühlt. Und ganz am Anfang, bevor der Gummikäfig da war, war da der Ascheplatz. Ja? Auf jedem Dorf, das wird jeder kennen, der auf dem Dorf groß geworden ist, gibt es eine Schleckerfiliale und 2 Ascheplätze, einen Tennisplatz und einen Fußballplatz.
Schleckerfiliale gibt es inzwischen nicht mehr.
Nicht mehr, aber damals bei mir. Mhm. Und ich bin dann halt zum Ascheplatz, zum Fußballplatz gegangen und primär bin ich da erstmal hingegangen, weil da Menschen waren. Und da waren immer viele Menschen und da waren nette Menschen. Und dementsprechend bin ich da hingegangen. Ich hatte noch gar keine Ambition in irgendeiner Form, ich will Fußball spielen. Ich wurde da einfach angemeldet, weil es bezahlbar war und weil es einer der wenigen Möglichkeiten war, irgendwas zu machen auf dem Dorf. Und erst dann hat sich durch dieses, mich gucken Menschen an, wenn ich Fußball spiele. Oh, da war wieder diese Resonanz von anderen Menschen, diese Reaktion auf mich. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Lena, du hast später dann auch Fußball gespielt und zwar bei Fortuna Köln. Das ist ein klingender Name, Regionalliga. Allerdings klingt das alles vielleicht auch ein bisschen besser, als es in der Realität war. Kannst du uns mal mitnehmen, was es bedeutet, als junge Frau Spielerin in der Regionalliga im Frauenfußball zu sein?
Ich glaube, da müssen wir anfangen, bevor ich überhaupt zu Fortuna Köln gegangen bin. Denn ich habe, bevor ich zu Fortuna gewechselt bin, woanders gespielt. Auf einem Dorfverein in der Verbandsliga 6 Jahre lang. Und als ich dann eben zu Fortuna Köln wechseln wollte, weil ich da zum Probetraining gegangen bin, sie wollten mich verpflichten, sagte mein ehemaliger Verein dann, ja, du kannst gehen, aber wir wollen eine Ablöse für dich haben, weil wir verlieren mit dir dann unsere beste Spielerin.
Ja? Du warst da die Topfrau.
Ich war sozusagen die Topspielerin. Ich habe 6 Jahre lang da gespielt. Sie meinten, wir hätten dich ausgebildet. Wir wollen dafür von Fortuna Köln, ein klangvoller Name, wollen wir eine Ablöse haben.
Wie hoch war die?
500 Euro.
Das klingt doch machbar.
500 Euro klingt machbar, denkt man. Ja. Fortuna Köln bezahlt aber keine Ablöse für Spielerinnen. Und die Betonung liegt da auf innen. Für Männer bezahlen sie die natürlich, nur halt nicht für Frauen.
Auch in der Regionalliga?
Auch in der Regionalliga. Und dann meinten sie, ja, Lena, wir würden dich total gerne haben, aber du musst selber für deine Ablöse aufkommen. Sprich, ich sollte mich selber kaufen. Keine Pointe. Und ich als Studentin damals hatte kein Geld. Einfach mal so 500 Euro, das war für mich also viel Geld. Gut, ich hatte mich dann eigentlich schon mit diesem Wechsel zu Fortuna Köln gedanklich, hatte mich davon verabschiedet, bis dann mein Oberherbert als Finanzier auftauchte und mir einen langen Kuvert mit Ablöse in Druckbuchstaben draufgeschrieben übergab. Wow. Und es blinzelte dort ein lilafarbener Schein, 500 Euro, nee, ich glaube, es waren 500 Euro Scheine und er wollte mir diesen Traum ermöglichen. Und das ist so, da kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wie viele Spielerinnen, die eigentlich das Potenzial hätten, höher zu spielen, wir auch liegen lassen und verpassen, weil sie sich eben teilweise dann vielleicht nicht die Ablöse selber leisten können. Das war zumindest bei mir meine Geschichte vor jetzt 6, 7 Jahren. Mag sein, dass es eventuell jetzt anders ist, aber die Strukturen im Fußball der Frauen sind nach wie vor wirklich schwierig. Geht auch weiter mit Trainingsbekleidung, die ich nur rudimentär vom Verein gestellt bekam. Wir aber eben 3 bis 4 Mal die Woche Training hatten, wo wir in der entsprechenden Trainingskleidung auch erscheinen mussten. Die Auswärtsfahrten mussten wir selber finanzieren und irgendwie auf die Beine stellen. Also keinen einzigen Cent verdient, obwohl wir in der 3. Liga gespielt haben. Und vor allen Dingen auch so einen Amateurvertrag zu bekommen, bedeutet auch versichert zu sein, falls man sich verletzt. Physiotherapie. All sowas, das sind nicht Strukturen, die ich vorgefunden habe. Das heißt, dieser klangvolle Name Fortuna Köln, der war so groß, aber als ich dann mal so ein bisschen reingeschnuppert habe, habe ich gemerkt, oh, da sind die Strukturen ganz weit entfernt von professionellem Fußball.
Ja, und du warst ja damals wahrscheinlich nicht in der Situation zu sagen, was, ich soll meine Ablöse selber bezahlen, dann gehe ich nicht hin, sondern man will ja natürlich dann
umgehen. Ja, na klar.
Das ist erst 6, 7 Jahre her. Warum sollte sich daran jetzt was geändert haben? Könnte das vielleicht doch sein, dass sich in den wenigen Jahren schon einiges getan hat, auch in der, sage ich mal, niedrigeren Klassen?
Ich glaube, dieses Narrativ, es interessiert sich keiner für den Fußball der Frauen, das wurde zumindest in den vergangenen Jahren ein bisschen aufgebrochen. Wir erinnern uns an das Jahr 2022, das EM-Finale der Frauen, war das meistgesehene TV-Event des Jahres in Deutschland. Und da lief auch noch eine Weltmeisterschaft der Männer. Also dieses Narrativ, es lohnt sich nicht, in den Fußball der Frauen zu investieren, weil es niemand interessiert. Das glaube ich nicht. Jüngst auch ein Beispiel im DFB-Pokal der Frauen, Hamburg gegen Bremen, ein Nordderby bei den Männern und es war auch ein Nordderby bei den Frauen. Das Volksparkstadion war ausverkauft, obwohl da Frauen gespielt haben. Der Fußball kennt zumindest, was das Interesse geht, meiner Meinung nach eben kein Geschlecht. Zumindest, wenn du ihn prominent einen Rahmen gibst, wo er sich bewegen kann. Natürlich weiß ich, dass es im täglichen Bundesliga-Alltag der Frauen noch ganz anders aussieht. Da schaffen wir das noch nicht, die Massen, die bei diesen Großevents da sind, in diesen Bundesliga-Alltag zu bringen. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja schon, dass zumindest die Spitzen da sind, wo man sieht, wenn wir das irgendwie gut verpacken, wenn wir Kontexte schaffen, dann interessieren sich die Leute schon für den Fußball der Frauen. Und ich glaube schon, dass das ein Anreiz ist, auch an der Basis vermehrt in den Fußball der Frauen zu investieren und damit auch wirklich viel mehr Mädchen in die Vereine zu kriegen. Das würde ich mir wünschen.
Es wäre ein Leute mit Lena Kassel, die viele von uns kennen, die sich für Fußball interessieren und The Zone schauen oder Prime Video schauen, aus den großen Fußballsendungen. Da kann man sie sehen, da gibt sie ihre Meinung ab, macht Interviews, moderiert. Und Lena, wir haben gerade drüber gesprochen, du warst auch lange Frauenfußballerin. Und Du hast gerade beschrieben, was das Besondere ist am Frauenfußball. Gibt es da sowas, was vielleicht Frauenfußball hat, was Männerfußball niemals haben kann?
Also ja, also erstmal tue ich mich immer so ein bisschen, ich habe mich lange schwer getan, das immer miteinander zu vergleichen. Ja, das wurde ja immer aufgemacht. Ne? Ich glaube, das wird gerade dem Fußball der Frauen nicht gerecht, ihn ständig mit dem Männerfußball zu vergleichen. Ich würde ihn schon als ja eigenständige Sportart mit einer eigenständigen Kultur auch betrachten. Und ich glaube, darin liegt genau auch die Chance. Der Fußball der Frauen ist viel durchlässiger. Er ist auch noch viel jünger. Ja, dementsprechend kann man, glaube ich, auch noch mal eher rein in die Kurve, rein ins Stadion, es ist bezahlbar, die Fußballerinnen sind sehr, sehr nahbar, sie begreifen sich auch als Persönlichkeiten, die noch auch nah am Volk sind, weil sie auch noch ganz lange einfach nebenher gearbeitet haben. Sie sind in ganz normalen Kontakt mit den normalen Leuten, in Anführungszeichen. Mhm. Das, was bei, glaube ich, den männlichen Profifußballern gar nicht mehr so ist. Sie sind lange in den NLZs, also Nachwuchsleistungszentren gewesen, waren nicht mehr so in den Kontakt, im Kontakt mit der echten Welt, die uns so bewegt. Und ich glaube, das ist auch eine riesige Chance und hinsichtlich der Vermarktung für den Fußball der Frauen. Mittlerweile ist er nach wie vor immer noch Beifang bei den Männern. So, die werden einfach da mitvermarktet. Ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen, wenn wir darüber reden. Und das brauchen wir wirklich, finanzielle Investitionen in den Fußball der Frauen. Dann sollte man begreifen, dass der Fußball der Frauen eventuell andere Zielgruppen erreicht und eventuell auch jene Zielgruppen erreicht, die sich vielleicht vom Männerfußball mittlerweile abgewandt haben, weil sie sich davon nicht mehr vertreten fühlen. Fußball war immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Immer. Und ich glaube, mittlerweile ist der Männerfußball schon eine Blase geworden und der Fußball der Frauen ist divers. Der ist vielfältig. Und ich glaube, er ist nach wie vor ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und also dementsprechend
das,
nah.
Das, was man sich bei den Männern so auf die Fahne schreibt, das findet bei den Frauen einfach statt zum Beispiel. Es bewegt auch die Gemüter. Wir haben viele Rückmeldungen. Ein SWR1-Hörer, Sven aus Stuttgart, der sagt, eine mögliche Ursache dafür, warum der Frauenfußball, und er schreibt in Deutschland, weil es vielleicht anderswo auch gar nicht so ist, so wenig Beachtung findet, ist möglicherweise das Überangebot im Profifußball der Männer. Ich kann die vielen Wettbewerbe ja nicht mal mehr aufzählen.
Das ist auch richtig. Also ich glaube, das, was beim Männerfußball zu viel ist, ist bei dem Fußball der Frauen zu wenig. Und ich glaube, da, wo der Männerfußball krankt, haben wir ja auf der anderen Seite ein Beispiel, wo der Fußball der Frauen noch sehr, sehr gesund ist. Ne? Also ich kann da wirklich nur noch mal das Jahr 2022 ranziehen, wo es für mich so plastisch gezeigt worden ist. Wir haben die Männerfußball-WM in Katar, wo viele Fans gesagt haben, da mache ich nicht mehr mit, da gucke ich nicht mehr zu. Ja, der Fußball hat seinen Wert verkauft für das, was er eigentlich alles mal war. Ja, und auf der anderen Seite hatten wir da eine Europameisterschaft der Frauen im Mutterland des Fußballs, England. Und ich glaube, das war für mich das perfekte Beispiel dafür, wo der Männerfußball krankt, wo der Fußball der Frauen noch richtig gesund ist.
Martin, ein treuer SWR1-Hörer aus Greffern, der schreibt uns, meine Frau und ich, also seine Frau und er, sind sich einig, unsere Frauenfußballerinnen sind schöner anzuschauen als die Männer.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch so etwas.
Also beim Spiel.
Ja, was die ganze Zeit so bedient wird, das sei viel langsamer, das sei nicht so athletisch. Der Fußball der Frauen hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Und es gibt auch mittlerweile zahlreiche Studien, die belegen, wenn man die Körper der Spieler unkenntlich macht, also man nicht mehr erkennen kann, ob es Frauen oder Männer sind, die dort spielen. Es gibt also keine Bewertung, die dann etwas anderes zulässt, als das ist guter Fußball, den ich da sehe. Mhm. Also es ist ein Konstrukt, was irgendwie ja durch gesellschaftliche Mechanismen befeuert wird, dass der Fußball der Frauen einfach als schlechter eingestuft wird, obwohl er das gar nicht ist.
Eine Gegenthese noch habe ich hier von Wolfgang Daub aus Konstanz. Der schreibt, der Frauenfußball ist wie für fast alle Vereine Zuschussbetrieb, Ausrufezeichen. Einzige Ausnahme vielleicht der SV Sand, das haben wir gerade im Hintergrund schon geklärt. Warum spielt der nicht mehr erstklassig, fragt er. Wenn zahlungskräftige Frauen dies als Fans, Kunden und Sponsoren nicht verändern wollen, dann wird sich daran auch nichts verbessern. Lena Kassel, was sagst du dazu?
Also ich finde es jetzt so ein bisschen schwierig, dass man jetzt die Frauen dafür verantwortlich macht, dass der, also so verstehe ich das jetzt, dass der Fußball der Frauen nicht professionalisierter ist, weil es keine zahlungskräftige Kundschaft gibt. Also ich glaube, damit müssen wir auch so ein bisschen ja, aufpassen, dass es nicht nur so sein kann, dass nur Frauen Frauenfußball gucken und nicht nur Männer Männerfußball. Also diese Binarität, glaube ich, sollten wir sein lassen. Es ist Fußball und jeder Fußballfan, der Lust hat auf Fußball, der sollte auch sich vielleicht mal ein Frauenfußballspiel anschauen, weil es ist die gleiche Sportart. So. Es hat vielleicht eine andere Kultur, vielleicht einfach auch noch eine etwas fußballromantischere Kultur, weil es eben noch nicht so durchprofessionalisiert ist und da sind eben noch andere Werte vertreten, weil noch nicht so viel Kapital auch im Umlauf ist. Ich glaube schon, dass das den Fußball der Frauen besonders macht, aber ich glaube nicht, dass die Frauen jetzt daran schuld sind, dass er nicht so professionalisiert ist wie der Männerfußball.
Die Strukturen im Frauenfußball, die sind es, die gestärkt werden müssen. Das sagt Lena Kastel, Sportjournalistin. Und eine, die ja auch, Lena, du durch den Fußball, also durch diese Strukturen ja auch irgendwie aus diesem Geschäft verjagt wurde. Also glaubst du, du hättest, wenn die Strukturen besser gewesen wären, vielleicht doch dein großes Ziel, zweite Bundesliga, hattest du ja gesagt, vielleicht auch erreichen können oder wäre das sowieso nichts geworden?
Also ich glaube, für die Bundesliga hätte dann mein Talent doch nicht ausgereicht, glaube ich. Aber für die zweite Bundesliga eventuell. Und natürlich wäre ich diesem Sport noch länger treu geblieben. Und ich muss wirklich sagen, als ich aufgehört habe, war das schon, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil es war so wirklich, okay, was mache ich jetzt mit den Tagen? Was mache ich am Sonntag? Was mache ich am Mittwochabend? Was mache ich am Montagabend und am Freitagabend? Das hat mein ganzes Leben strukturiert. Und ich habe es dann auch nochmal nach Fortuna Köln, ich bin ja dann 2019 nach Berlin gezogen, habe dann da auch nochmal versucht, Fuß zu fassen im Fußball der Frauen, hat dann bei Türkgümüşspor Berlin gespielt. Das war dann wieder Verbandsliga. Aber auch da habe ich gemerkt, so wow, ich muss halt arbeiten, ich reise viel, ich will mich nicht verletzen, weil wenn du dann irgendwie einen Kreuzbandriss hast, auf Krücken unterwegs bist, das Verletzungsrisiko bei Frauen immens im Fußball der Frauen. Das kann ich mir einfach nicht leisten. So. Und dementsprechend, ja, wenn du mich so fragst, natürlich hätte ich gerne auch noch bis heute Fußball gespielt. Sehr, sehr gerne, weil das war meine Meditation. Es gibt wenige Orte, wo ich nicht nachgedacht habe, bis auf den Fußballplatz. Da habe ich einfach nicht nachgedacht. Ja. Und das fehlt mir schon. Ich musste dann meine anderen Wege finden, um irgendwie so ein bisschen mentale Entlastung zu schaffen. Aber ja, ich wäre gerne noch länger aktive Spielerin gewesen, ja.
Ja, du bist dann ja natürlich schon lange beim Job gewesen und dieser Umzug nach Berlin, der war für dich ja auch eine ganz wichtige Station in deinem Leben. Du bist da heute noch. Vorhin hast du gesagt, du hingst dann schon drin mit 4 Jobs. Einen hast du, glaube ich, bei Stern TV dann auch schon gemacht. Also da war der Journalismus schon da. Es war so ein fließender Übergang.
Genau, also 2019 war wirklich so für mich der Höhe- und der Tiefpunkt, weil ich bei der Sportschau gearbeitet habe. Ich habe dann bei der Bundesliga gearbeitet. Ich habe nebenbei bei Stern TV gearbeitet. Ich hatte eine semi-professionelle Fußballkarriere. Ich hatte viele, viele Sachen. Meine Woche war immens voll. Und irgendwann konnte ich nicht mehr schlafen.
Alles zum Geld verdienen oder hast du Schwierigkeiten, Jobs abzulehnen?
Beides. Also ich wollte Geld verdienen und ich wollte keine Jobs ablehnen und irgendwann war das einfach zu viel. So. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen, dann musste man irgendwie lügen, weil man dann wirklich Probleme hatte, über Monate lang zu schlafen. Dann habe ich Jobs abgesagt, ja, habe dann gesagt, oh, ich bin krank, aber eigentlich war ich psychisch fertig. Und dann habe ich gesagt, okay, wie immer in meinem Leben, all in or nothing. Und in dem Fall war es dann nothing. Und mit nichts bin ich nach Berlin gezogen und habe erstmal die Uhren auf null gestellt und musste dann gucken, wie geht's eigentlich für mich weiter? Und geht's überhaupt für mich weiter in diesem Bereich?
Wie ernst war denn das psychisch damals?
Das war schon sehr, sehr ernst. Also es gab Tage, wo ich nicht aufgestanden bin, wo ich schlafen wollte. Natürlich nicht eingeschlafen bin, weil es meine Psyche war, die mich wachgehalten hat und nicht mein Körper. Und das war schon ein Teufelskreis, weil wenn man irgendwann denkt, ich muss jetzt schlafen, funktioniert sowieso nicht. Und es war absolut neu für mich, weil ich konnte mich vorher immer auf mich verlassen. Also ich habe immer funktioniert. Und plötzlich ist das weggefallen, weil ich war nicht mehr funktionell. Und dann habe ich wirklich einfach nur versucht, einen möglichst unanstrengenden Job zu machen. Ich habe dann bei einer Marketingagentur in Berlin gearbeitet und habe Brillentexte für Mr. Spex geschrieben. Also von der Sportschau, ja, in Stadien unterwegs zu sein, Sportschaubeiträge zu machen, bin ich dann irgendwann in einem kleinen Büro mit einem Kicker und einem Steinfahrt gelandet und habe Brillentexte für Mr. Spex geschrieben. Und dann dachte ich so, wow, ich habe noch nie so etwas Langweiliges gemacht. Aber das war das, was ich zu der Zeit leisten konnte.
Zu bunt, zu laut, zu viel. Das war eine Rückmeldung an dich vor ein paar Jahren, als du ein Video deines ersten Auftritts vor der Kamera gezeigt hast, einfach mal deinem Redakteur. Ja, ich sage jetzt mal nicht, wo es war. Doch, kann man nicht sagen. Es war bei der Sportschau. Was sagt denn das über diese deutsche Bildschirmkultur, dass du diese Rückmeldung bekommen hast?
Also, ich war damals Anfang 20. Ich habe da auch noch gar nicht so die ganze Tragweite davon begriffen. Ich habe es wahnsinnig persönlich genommen, so wie man alles persönlich nimmt, glaube ich, in diesem Alter, wo die Persönlichkeit eventuell auch noch gar nicht so gefestigt ist. Man sich dann wirklich fragt, oh, bin ich vielleicht zu laut und zu bunt und passe ich hier nicht rein? Und für ein junges Mädchen, was ohnehin auf der Suche nach Zugehörigkeit war, weil es das vielleicht im familiären Umfeld nicht hatte, war das schon ein herber Schlag. So. Aber erst Jahre später habe ich verstanden, was das eventuell auch für ein Abbild der Struktur ist, in der wir leben. Ja, das, was bei Männern genau richtig ist, ist bei Frauen manchmal zu viel. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Individualität von Frauen und dazu, ja, vielleicht habe ich zu viel Mimik, vielleicht habe ich zu viel Gestik, vielleicht ist das dann aber auch einfach mein Markenzeichen oder mein Charakter, ich bin halt so, dass da wenig Raum für da ist, dass Frauen sich da so ausleben dürfen, wie sie sind. Sie dürfen mittlerweile in der ersten Reihe stehen, also ich beziehe das auf den Sportjournalismus, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da schon einen sehr angepassten Rahmen gibt, in dem sie sich bewegen dürfen. Und ich glaube, das muss sich ändern, weil nur wenn du wirklich eine Individualität zulässt, kannst du auch erst in andere Lebensbereiche reinwirken und dann fühlen sich auch mehr Frauen angesprochen, wirklich auch in diesen Bereich zu gehen und ihren Raum einzunehmen. Und für mich ist Diversität auch nicht nur eine Geschlechtsfrage. Ich finde auch, die Männer sind nicht sonderlich divers in dem Bereich, in dem ich arbeite. Also die dunkelblauen Anzüge und die weißen Sneaker, die habe ich alle sehr, sehr lange schon gesehen. Also Diversität bedeutet auch schwarze Menschen. Diversität bedeutet auch dicke Menschen. Mhm. Diversität bedeutet auch arme und reiche Menschen, links und konservativ. Und ich finde schon, dass der Sportbereich sehr elitär ist und nach wie vor noch sehr eng und nicht so durchlässig ist für unterschiedlichste Menschen. Und ich glaube, wenn wir relevant bleiben wollen, dann muss sich dieser Bereich weiter öffnen.
Aber ausgerechnet der Sportjournalismus. Also das ist doch Leichtigkeit, das ist irgendwie lockeres sich unterhalten, das ist eine schöne Materie. Gerade da, also ist das etwa alles nur Fassade?
Also ich weiß nicht, wie du zu der Annahme kommst, dass da alles locker und alles leicht ist.
Ja, das ist das, was bei uns als Publikum ankommt.
Ja? Ja, okay, aber dann macht man dann noch einige Sachen richtig. Du machst das doch auch so. Ich mache das auch so, ja, ja, natürlich. Also es kann ja trotzdem locker und leicht sein, aber ich glaube schon, dass es eine Welt ist, die für ganz, ganz viele Menschen verschlossen bleibt. Und ich glaube, um wirklich mehr Zielgruppe und auch andere Zielgruppe zu erreichen, bringt es nichts, wenn wir es so machen, wie wir es vor 40 Jahren gemacht haben. Weil das spiegelt dann irgendwann nicht mehr die Gesellschaft wieder und die holt sich dann, fühlt sich dann nicht abgeholt und dann bleibt es nach wie vor zu und geschlossen und ich würde mir da einfach, ich will niemandem was wegnehmen, ich würde es halt einfach nur gerne öffnen, um irgendwie viel mehr Menschen auch die Möglichkeit geben, teilzuhaben.
Das hast du ja auch getan, indem du auch deine Geschichte aufgeschrieben hast, was ich sehr mutig finde in deiner Situation, weil du ja dich auch ehrlich machst und viele Dinge auch zugibst, die viele andere eher nicht zugeben würden. Das Buch heißt auch passenderweise Aufstiegskampf, um in der Sportliteratur zu bleiben. Du hast den Sportjournalismus in deinem Buch so beschrieben, dass man in diesem Haifischbecken lieber kein Schaf, sondern ein Hai sein sollte. Also das heißt, du hast dich da schon auch angepasst mit der Zeit, weil ich würde sagen, so wie du es erzählst, hast du eher als Schaf gestartet als Hai.
Ich würde schon sagen, dass ich innen drin immer ein Schaf war und dann nach und nach zum Hai geworden bin. Ich glaube, um gesehen zu werden, musste ich lauter, selbstbewusster, mutiger sein, als ich eigentlich bin, um eben da so durchzukommen. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, das geht vielen Menschen so, die sich da eben nicht ehrlich machen und nicht verletzlich zeigen und keine Schwäche zulassen, weil sie dann Sorge haben, da vielleicht dann zerquetscht zu werden oder halt, ja gut, das ist halt ein toughes Business so, da musst du halt tough sein. Und ich glaube, damit werden wir nicht weiterkommen. Und wir reden immer darüber, so dass, also die jungen Leute sagen relatable, ja, also dass wir irgendwie nachvollziehbar bleiben, dass wir transparent bleiben. Und ich finde nicht, dass da nur zugehört, dass wir immer uns am Spielfeldrand ablichten und sagen, oh, es ist alles so toll hier und oh, es ist alles wunderschön und es macht so Spaß und es ist alles toll. Weil so erlebe ich das nicht so. Und das hat nicht nur was mit dem Business zu tun, sondern das hat auch einfach was damit zu tun, dass ich ein Mensch bin. Und Menschen, denen geht's manchmal auch schlecht. Und denen geht's nicht immer gut. Und es ist nicht immer alles locker und leicht so. Und ich glaube, wenn wir da mal ein bisschen mehr zulassen, dass das auch mal sein darf, glaube ich, ist es nicht also wird das nicht sich auf die Qualität auswirken, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir werden dann noch authentischer, noch glaubwürdiger. Wir können damit noch mehr Dinge bewegen.
Du hast dich selber beschrieben als ein rosafarbenes Einhorn, das nicht zur grauen Elefantenherde passt. Das ist so eine Zuschreibung, die du vorhin auch schon so verwendet hast, weil du gesagt hast, du hast eigentlich die Anerkennung immer gesucht und oft nicht gefunden. Wenn man jetzt so objektiv ganz oben mitspielt, ja, also gerade auch jetzt in diesem Bereich Fußballjournalismus. Ich rede jetzt nicht davon, angekommen zu sein, weil man da wahrscheinlich nur höchst selten ankommt, und sich trotzdem nicht zugehörig fühlen. Ist das bei dir manchmal trotzdem noch präsent?
Also, dass sich nicht zugehörig fühlen, ist nach wie vor präsent. Also, ich bin halt Straße und ich bewege mich gerade halt im Establishment. Und dass ich da manchmal so das Gefühl habe, wow, das sind alles Leute, die irgendwie ganz anders groß geworden sind als ich, die jetzt auch ganz anders aufgestellt sind als ich, die Familienväter sind, die, keine Ahnung, irgendwie der Vater hat da schon gearbeitet und so. Es ist alles so, ha, irgendwie, wo sind meine Anknüpfungspunkte? Und eventuell gibt es die sogar, nur keiner redet drüber. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass man vielleicht auch wieder viel mehr in den Austausch kommt. Vielleicht gibt es Lebensgeschichten, die ähnlich sind wie meine, nur keiner redet darüber. Und ich glaube, das würde so ein schöneres Miteinander kreieren, wo man viel offener miteinander umgeht und sich dann auch ein bisschen zugehöriger fühlt. Aber ja, das Zugehörigkeitsgefühl, das ist nach wie vor eines meiner ja großen Themen. So, das ist etwas, was mir wichtig ist, weil ich mich gerne auch mit Menschen umgebe. Ich bin kein einsamer Wolf. Ich bin gerne mit anderen Menschen und natürlich am liebsten mit Menschen, die zumindest in einem ähnlichen Spektrum sind wie ich. So, natürlich fühlt man sich dann noch mal wohler.
Wenn man sich nicht zugehörig fühlt, dann ist Erfolg nicht unbedingt das, was einen zugehörig dann sich fühlen lässt. Das ist vielleicht auch etwas, was man da rauszieht. Du hast gerade gesagt, ich bin Straße. Und jetzt haben wir ja vorhin gehört, zu laut, zu bunt, zu viel, das ist dein Markenzeichen. Was ist denn so Straße an dir? Was ist denn so bunt, laut an dir?
Also ich definiere mich ja selber gar nicht so sehr als laut, bunt, Mimik, Gestik. Das wurde mir ja nur zugetragen. Also für mich fühlt sich das eigentlich relativ normal an, in Anführungszeichen. Aber eventuell.
Aber das ist das, was du als so Straße zuschreiben würdest.
Genau, also genau. Das vielleicht sehr unangepasste und unkonventionelle. Und dass ich vielleicht auch nicht so in die Schablone passe, die sehr, sehr lange in diesem Bereich, in dem ich arbeite, da war. Mhm. So, ich trage gerne weitere Klamotten, ich trage keine hohen Schuhe. Und das sind natürlich schon etwas, womit man primär Frauen lange assoziiert hat, wenn sie in diesem Bereich gearbeitet haben, dass sie dann schon so einen entsprechenden Look hatten, entsprechende Art und Weise zu reden. Sie haben eher die Fragen gestellt und nicht irgendwie ihre Meinung kundgetan. Und ich, ja, passt nicht so richtig in diese Schablone rein. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was andere Menschen haben, wenn ich mit ihnen zusammenarbeite. Und das ist das Gefühl, was auch in mir drin ist, dass da irgendwie, ja, sich das schon ein bisschen öffnet. Wir haben jetzt auch Expertinnen wie Tabea Kemme, die, glaube ich, auch nochmal ein anderes Bild.
Ja, die habe ich neulich in Latzhosen und Flipflops im Fernsehen gesehen.
So, ja. Die auch nochmal das Bild aufbricht, ja. Und ich glaube schon, dass wir da schon viel, viel weiter sind als Jahre zuvor. Und nichtsdestotrotz ist der Großteil eben noch anders. Die Mehrheit ist anders. Und das führt, glaube ich, schon zu so einem Spannungsverhältnis, in dem man sich da oftmals bewegen muss, ja.
Macht einen aber auch irgendwie wiedererkennbar. Also ich meine, im Grunde genommen macht es dich ja aus. Also was anderes von dir werden wir nicht kriegen, oder?
Ich glaube nicht, weil ich merke, dass wenn ich mich verstelle, das habe ich über die letzten Jahre auch gemerkt, dann kann ich auch gar nicht 100% authentisch sein. Und ich, ganz ehrlich, nicht um jeden Preis mache ich das, was ich jetzt mache. Ich habe das eigentlich gemacht, weil es immer um den Fußball ging und nicht, weil ich in irgendeiner Form vor einer Kamera stehen wollte. Und ich wollte mich primär wohlfühlen und am wohlsten habe ich mich immer mit dem Fußball gefühlt. Nicht um jeden Preis werde ich mich in diese Schablone pressen lassen und dann irgendwie einen Leidensdruck spüren, weil dafür ist das Leben einfach zu kurz.
Aber dann ist der Fußball letztlich das, was deine Konstante im Leben auch ausmacht? Der wird bleiben?
Das ist der rote Faden in meinem Leben und an dem hangele ich mich lang, auch in Zukunft.
Ich bin sehr gespannt, was wir von dir noch alles hören. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Toll, dass du dieses Buch geschrieben hast. Es ist sehr lesenswert. Das heißt Aufstiegskampf. Lena Kassel bei uns in SWR1, Leute. Vielen Dank für deine
Vielen Dank dir.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.